Kaffee zwischen Chaos, Kindern und Kreativität. Der Podcast über Kunst, Elternschaft und den ganzen Rest.
Von und mit eurer Chaotin von Dienst, Kelsey Dehnert.
Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir unsere Freizeit, wenn wir denn welche haben, gar nicht mehr so richtig um ihrer selbst willen genießen können? Ich beobachte das schon länger, auch an mir selber tatsächlich, dass ich Probleme damit habe, Dinge einfach nur aus Spaß an der Freude anzufangen. Ich fange Dinge nicht einfach nur mehr an, weil ich Bock drauf habe, sondern ich fange Dinge an in meiner Freizeit, die in irgendeiner Form nützlich sind oder dazu beitragen, an mir selbst irgendetwas zu optimieren. Was meine ich damit? Ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich Joggen gehen. Es ist nicht mehr nur so, dass Leute tatsächlich ihre Schuhe anziehen und nach draußen gehen und anfangen zu laufen, nur um des Laufen willens. Da wird nicht losgejoggt, so weit wie dich deine Füße tragen, sondern das Ding artet in einen riesigen Akt an Selbstoptimierung aus. Da wird eine Fitbit gekauft, es wird Funktionskleidung gekauft, es werden wochenlange Laufschuhe verglichen. Und in dem Augenblick, in dem du dann tatsächlich final auf der Straße stehst und losläufst, geht es nicht einfach nur darum zu schauen, was kann mein Körper, wie werde ich meinen Stress los, wie fühle ich mich dabei gerade, sondern es werden Zeiten getrackt, es werden Kilometer gesammelt, es werden Paces geteilt, es wird sich immer weiter gepusht, immer bessere Zeiten gesucht und es geht natürlich nicht eine Joggingrunde, ohne dass man am Ende tatsächlich die Route mitsamt Kilometer und Zeit mindestens auf einem Social-Media-Kanal geteilt hat. Also es ist tatsächlich so, als ob wir nicht mehr in der Lage sind, den simpelsten Akt der Bewegung einfach nur um seiner selbst willen zu genießen, sondern wir müssen uns dabei tatsächlich in den steten Wettkampf mit uns selber stellen oder sogar in den steten Wettkampf einer Lauftruppe, die wir auf Social Media zusammengetrommelt haben. Und ich meine, das ist ja vielleicht auch gar nichts Schlechtes, insofern, dass es einen natürlich motivieren kann, öfter laufen zu gehen, wenn man sich selbst immer wieder neue Ziele, immer neue Anreize setzt. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass Freizeitaktivitäten einfach nur um der Aktivität willen irgendwie out sind. Und dass wir tatsächlich unsere Freizeit am Ende des Tages mit noch mehr Dingen füllen, die in irgendeiner Form in Arbeit ausarten, um uns selber zu verbessern, um für uns beruflich oder für die Zukunft das Bestmögliche rauszuholen oder um am Ende einen anderen Weg zu finden, unser Bankkonto zu füllen. Das ist nämlich das andere Beispiel an Hobbys, die tatsächlich mittlerweile einfach nicht mehr stattfinden, ohne dass direkt in irgendeiner Form ein Optimierungsgedanke dahinter steckt. Alles Kreative, wo am Ende tatsächlich ein Endprodukt dabei rauskommt. Also ich habe den Eindruck, dass Menschen nicht mehr ihre Stricknadeln in die Hand nehmen können, ihre Häkelsachen auspacken können oder die Nähmaschine auch nur angucken können, ohne dass du quasi förmlich darauf warten kannst, dass jemand um die Ecke kommt und fragt, sag mal, hast du eigentlich einen Etsy-Shop? Wir setzen mittlerweile tatsächlich quasi voraus, dass Leute, die sich regelmäßig in dieser Form kreativ betätigen, kein anderes Ansinnen dahinter haben, als eine zusätzliche Einkommensquelle zu schaffen. Dass jemand tatsächlich einfach nur Patchwork-Decken näht, weil sie Spaß an der Freude hat, oder dass jemand tatsächlich einfach nur aus reinem Spaß an der Freude Socken strickt, das kommt in unserer gesellschaftlichen Erzählung schon gar nicht mehr vor. Sondern alles, was am Ende tatsächlich ein Endprodukt erzeugt, wird direkt auf die Verwertbarkeit überprüft und wird direkt mit diesem Ansinnen verbunden, da kannst du doch ein kreatives Side-Business draus machen. Ich meine, ich bin an der Stelle schuldig im Sinne der Anklage. Denn genau so ist mein Schmuckbusiness im Studium entstanden. Ich habe 2013 damals während des Studiums nach einer Aktivität gesucht, die so ein bisschen weniger papierlastig ist und ein bisschen praktischer im wahrsten Sinne des Wortes von der Hand geht und kam dann halt eben darauf, dass ich ja Schmuck und Accessoires machen könnte, weil wir gerade damals auch so ein bisschen in unserer Steampunk-Phase waren und da ja nun einfach auch sehr viel Do-it-yourself angesagt war. Ich glaube, es hat genau eine Woche gedauert, da hatte ich meinen Davanda-Shop. Also für Menschen, die jünger sind als ich, 2013 war Etsy zwar schon da, aber im deutschen Raum noch nicht so wahnsinnig bekannt. Da gab es damals Davanda als Marktplatz noch. Und ja, ich hatte da nach einer Woche meinen eigenen Davanda-Shop und habe auch Ohrringe dort verkauft. Ich bin damit nicht reich geworden, andernfalls müsste ich euch heute nicht darum bitten, mich doch bei Steady zu unterstützen. Aber es war halt wirklich so, dass ich wirklich innerhalb von einer Woche aus einer Aktivität, die einfach nur dazu dienen sollte, mich zu entspannen, direkt in irgendeiner Form ein Seiteneinkommen gemacht habe, ohne auch nur ganz kurz darüber nachzudenken, ob das Sinn macht, was ich da tue. Weil ich muss euch das nicht sagen, in dem Augenblick, in dem du tatsächlich wirklich völlig unautomatisiert von Hand Dinge schaffst, kannst du gar nicht so viel Geld für die Dinge verlangen, wie du müsstest, damit das in irgendeiner Form rentabel ist. Und gleichzeitig ist das aber tatsächlich die Falle, in die wir da an der Stelle ganz häufig tappen. Dass wir bei allen Freizeitaktivitäten, die am Ende tatsächlich ein wirklich brauchbares Produkt erzeugen, direkt darüber nachdenken, wie kann ich das jetzt am besten verwerten. Ist im Übrigen etwas, was ich auch tatsächlich bei vielen jungen Müttern beobachte. Junge Mütter, die sich während ihrer Elternzeit irgendeiner Form von Nebentätigkeit gesucht haben, die sie halt quasi gut neben dem Wickeltisch leisten können. Also viele von denen fangen dann am Ende an, Schnullerketten zu basteln, Kuscheltiere zu stricken, Babydecken zu nähen. Und nicht wenige davon kommen tatsächlich am Ende auf die Idee, sich damit auch noch selbstständig machen zu wollen. In der Hoffnung, vielleicht einfach auch dem Brotjob zu entkommen, die eigene Elternzeit ein bisschen strecken zu können. Und das ist auch alles in irgendeiner Form legitim. Aber in dem Augenblick, in dem ich tatsächlich mich selbst in die Position bringe, dass ich mit meinem Hobby Geld verdienen muss, ist es kein Hobby mehr. Denn mache ich vielleicht das, was mir neoliberale Narrative so gerne erzählen und ich verdiene Geld mit dem, was ich liebe. Aber die Frage ist halt, wie lange der Reiz erhalten bleibt, wenn aus der reinen Freiwilligkeit früher oder später eine tatsächlich starre Verpflichtung wird. Wir haben mittlerweile einfach krass verinnerlicht, dass wir auch in unserer Freizeit etwas leisten müssen. Wir haben mittlerweile krass verinnerlicht, dass wir nichts einfach nur tun können, um seiner selbst willen, sondern dass am Ende immer ein möglichst großer Nutzen dabei herauskommen muss. Das führt dazu, dass wir anfangen, Freizeitaktivitäten auch zu bewerten. Also manche Hobbys gelten dann als erstrebenswerter, als interessanter, als mehrwertiger als andere. Gehst du viel joggen oder wandern, wirst du tatsächlich von den Leuten für deine Disziplin und für dein Durchhaltevermögen und deine Fitness gefeiert und bewundert und die Leute finden das spannend und du wirst auf Partys darauf angesprochen. Ist ja auch alles cool. Also ich meine, wer redet auch einfach nicht gerne über die Dinge, die er in seiner Freizeit wirklich gerne tut? Das Problem dabei ist halt einfach, dass in dem Augenblick, in dem ein anderes Hobby dann tatsächlich gesellschaftlich weniger beachtet bzw. gesellschaftlich weniger wertgeschätzt wird, wir uns dann einfach auch fragen müssen, okay, woher kommt denn das Narrativ dahinter? Was ist denn tatsächlich das, was dazu führt, dass wir dieses Hobby wertiger wahrnehmen als andere Hobbys? Denn Menschen, die beispielsweise wirklich leidenschaftliche CineastInnen sind, die Serien und Filme hintereinander wegbingen und dann aber eben nicht nur sich berieseln lassen, sondern anfangen tatsächlich Trivia dazu zusammenzustellen und sich mit den produzierenden Menschen hinter diesen Werken zu beschäftigen und Fun Facts in irgendeiner Form parat haben, die du nicht innerhalb von 10 Sekunden bei Wikipedia googeln kannst. Die gelten in der Regel oft als liebevoll nerdig bis hin zu ziemlich schrullig. Jemand, der von Hobby wegen vor allen Dingen Zeit vor dem Bildschirm zubringt, kriegt dann doch öfter mal zu hören, ob die Person nicht einfach auch mal vor die Tür gehen will. Wenn du in den Sportverein gehst, dann finden die Leute das cool, weil du engagierst dich, du bist in Bewegung, du machst was für deine Fitness, du bist gesund dabei, as if. Und du bist in Gesellschaft und Gemeinschaft und es ist quasi der feuchte Traum eines jeden preußischen Generals. Beim WoW-Zocken hingegen runzeln die Leute die Stirn, können damit wahlweise wenig anfangen bis hin zu der vollen Palette an gesellschaftlichen Vorurteilen GamerInnen gegenüber. Schlicht und ergreifend, weil beim WoW-Zocken nicht so offensichtlich ist, dass du halt beispielsweise deine Hand-Augen-Koordination trainierst, dass du unterschiedliche Areale in deinem Gehirn ansprichst und dass virtuelle Gemeinschaft halt immer noch Gemeinschaft ist. Wir haben da also tatsächlich so ein Gefälle. Wir haben ein Gefälle an der Stelle, an der Hobbys unterschiedlich gewertet werden, weil sie nach außen hin unterschiedlich viel Mehrwert bringen. Und wir haben halt tatsächlich das Problem damit, dass wir Freizeitaktivitäten auf ihren Mehrwert, auf ihren Nutzen, auf ihre Verwertbarkeit hin untersuchen. Und das hat so eine doppelte Dynamik, weil das sorgt auf der einen Seite tatsächlich dafür, dass Menschen den Druck haben, sich ein Hobby suchen zu müssen, weil wir tatsächlich diese Selbstoptimierung so verinnerlicht haben, dass wir sagen, okay, ich muss doch auch in meiner Freizeit irgendetwas machen, das mich fitter, klüger, interessanter oder im Zweifelsfall reicher macht. Und es führt halt im Zweifelsfall dazu, dass wir unsere Hobbys eben auch gar nicht mehr danach auswählen, was uns eigentlich Freude macht. Das ist dann so ein bisschen diese Erzählung davon, dass wenn ich schon Geld und Zeit für etwas ausgebe, dann muss es doch am Ende hinten raus für mich auch einen greifbaren Nutzen haben. Ich kann doch nicht einfach das Malen nach Zahlen, nach dem Motiv auswählen, das ich schön finde, sondern ich muss doch das am Ende dann wenigstens so auswählen, dass es zu meiner Einrichtung passt beispielsweise, damit ich mir wenigstens das Bild am Ende an die Wand hängen kann. Tatsächlich die Frage danach, ob ich ein Malen nach Zahlen beispielsweise nicht schlicht und ergreifend einfach nur danach auswählen kann, ob mir das Motiv in dem Moment, in dem ich es anmale, Freude macht, die ist quasi schon kaum noch zu beantworten. Also der Gedanke, dass ich am Ende das Bild, wenn ich es fertig habe, im Zweifelsfall dann einfach in die Tonne kloppe, weil ich das Bild während des Anmalens zwar schön fand, aber im Nachgang keinerlei Verwendung mehr dafür habe, das ist quasi etwas, das ist schon kaum auszusprechen. Das ist etwas, das liegt den meisten von uns so fern, dass ich für diese Herangehensweise tatsächlich sehr viele hochgezogene Augenbrauen kassiere. Also ich meine, natürlich ist das auch eine Frage von Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Natürlich ist das irgendwie uncool, in unserem Alltag lauter Dinge zu produzieren, die am Ende tatsächlich einfach nur für den Müll sind. Das ist aber in dem Moment auch eine andere Frage. Weil wenn ich die Frage danach stelle, dass ich doch nicht einfach nur ein Bild anmalen kann, nur aus Spaß an der Freude, dann beantworte ich diese Frage ganz klar mit, doch, du kannst. Es mag zwar mittlerweile verpönt sein, Geld und Zeit und andere Ressourcen in sich selbst zu investieren, ohne dabei ein konkretes Ziel oder einen konkreten Nutzen rauszuziehen. Aber es ist dann am Ende genau das, was ein Hobby ausmacht. Hobbys müssen nicht produktiv oder praktisch sein. Hobbys dürfen nicht nur auf völliger Freiwilligkeit basieren und total zwecklos sein, sondern sie sollen per Definition sogar gar keine andere Funktion haben, als uns nur gut zu tun. Das beste Beispiel dafür, wie man völlig zwecklos einem Hobby nur zum Spaß und der Freude nachgehen kann, ist meine beste Freundin. Meine beste Freundin puzzelt im Winter viel und gerne. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich ehrlicherweise tatsächlich erwartet, dass wenn ich sie besuche, ihre gesamte Wohnung voll ist mit gerahmten Bildern. Weil was anderes machst du denn mit einem Puzzle, wenn es am Ende fertig ist? Nix da. Sobald das letzte Puzzlestück liegt und der Prozess des Puzzlens an sich abgeschlossen ist, räumt die das gnadenlos wieder in die Verpackung. Ey, ganz ehrlich, das ist für mich so ungefähr der am wenigsten zu ertragende Gedanke überhaupt. Ich meine, ich setze mich doch nicht stundenlang dahin und puzzle und werde wahnsinnig dabei, weil ich die passenden Stücke nicht finde, nur um dann just in der Minute, in der ich endlich fertig bin, das Ding einfach wieder abzuräumen. Aber doch, genau so macht sie das. Und mir kam das auch wirklich tatsächlich total irre vor zu Anfang. Aber sie hat recht mit dem, was sie tut. Weil ihr geht es am Ende gar nicht ums Ergebnis. Ihr geht es gar nicht darum, dass sie am Ende dieses fertige Bild irgendwo hinhängen muss und ihr Haus damit dekorieren können muss, sondern ihr geht es am Ende nur um den Prozess. Ihr geht es am Ende nur darum, dass in dem Moment, in dem sie tatsächlich aktiv puzzelt, sie bei sich selber ankommt. Sie ihrem Gehirn und sich selbst eine Pause verschafft und damit tatsächlich einfach einen Moment in ihrem Alltag innehält. Nicht mehr und aber auch nicht weniger. Und das ist der eigentliche Zweck von Hobbys, das Innehalten. Uns selbst eine Pause zu verschaffen, uns selbst eine Freude zu machen und unserem Nervensystem am Ende tatsächlich ein bisschen Entspannung zu gönnen. Wir haben das verlernt. Wir haben das tatsächlich verlernt. Wir stecken so tief in der kapitalistischen Verwertbarkeitslogik, dass wir verinnerlicht haben, dass unser Tun nur dann legitim ist, wenn es tatsächlich nach hinten raus auch einen Wert schafft. Erholung um der Erholung willen können wir nicht mehr, sondern Erholung ist für uns unmittelbar tatsächlich an Produktivität geknüpft. Das heißt, wir erlauben uns Erholung auch nur dann, wenn sie tatsächlich sich vorher entweder durch Produktivität verdient wurde oder wenn sie weitere Produktivität in Aussicht stellt. Aber so funktioniert das halt einfach nicht. Wenn ich in dem Augenblick, in dem ich mich erhole, schon daran denke, dass ich dann am nächsten Tag möglichst viel schaffen muss, dann ist der Moment der Erholung eigentlich schon mit dem Gedanken vorbei. Wir dürfen innehalten und wir dürfen Entspannung um der Erholung willen suchen. Und das ist etwas, glaube ich, was wir uns an der Stelle einfach nicht oft genug auch sagen können. Wir dürfen unsere Ressourcen wie Zeit oder auch Geld in unsere Freizeitgestaltung investieren, ohne am Ende etwas zur Rechtfertigung vorweisen zu können. Ich tue mich da selber schwer mit. Ne, ich nähe wirklich, wirklich gerne. Ich weiß, dass mich das wirklich entspannt und dass am Ende die reine Freude darüber, dass ich ein Nähstück abgeschlossen habe, schon völlig ausreicht. Aber weil ich dann so diesen Gedanken habe, ich habe doch schon eine Leggings, ich brauche doch nicht noch eine. Oder das Malen nach Zahlen, genau das gleiche Thema. Ich liebe das, heiß und innig. Ich schalte bei nicht so gut ab wie beim Malen nach Zahlen. Ich fange aber nur alle Jubeljahre mal ein neues Bild an, weil ich so denke, ich habe doch schon so viele Bilder. Lego-Modelle, anderes Thema. Habe ich vor den Kindern gesammelt tatsächlich, die Creator-Modelle, bevor Lego die aus dem Programm genommen hat. Auch da, also abgesehen davon, dass die halt wirklich ein Schweinegeld gekostet haben und das Geld damals wirklich echt nicht üppig war, aber auch da habe ich halt dann oft da gesessen und gedacht, nee, ich kaufe mir das jetzt nicht, weil am Ende steht das Modell doch eh nur rum. Das erfüllt doch keinen Zweck, das hat doch keinen Nutzen. Der Clou ist halt aber, darum geht es gar nicht. Es geht halt gar nicht darum, ob das Ergebnis am Ende eine Daseinsberechtigung hat. Also es geht ja gar nicht darum, ob ich jetzt wirklich noch eine Leggings brauche oder ob ich nicht schon so viele Bilder habe oder ob das Modell am Ende irgendeinen anderen Zweck erfüllt, als noch mehr Staub zu sammeln. Das ist ja überhaupt gar nicht die Frage. Sondern es geht ja am Ende des Tages um das Innehalten und es geht um die Freude während des Prozesses. Meine Freude und mein Innehalten sind am Ende Grund genug für jede Freizeitaktivität, die mir in genau diesem Moment Freude und Innehalten beschert. Und gerade auch, weil es halt bei Hobbys und Freizeitgestaltung vor allem ums Innehalten geht, braucht auch nicht jeder zwangsläufig tatsächlich ein konkretes Hobby. Das sagt tatsächlich auch der Freizeitforscher Ulrich Reinhardt. Ich habe den Spiegel-Podcast Smarter Leben, die Episode mit ihm gehört. Und er sagt, Hobbys, solange sie uns wirklich eine Freude machen und nicht bloß der Selbstoptimierung dienen, tun uns gut. Aber das heißt nicht, dass jeder zwangsläufig ein oder das Hobby braucht. Denn am Ende ist dieses ein Hobby haben auch wieder bloß so eine Sache, die wir irgendwie auch kultiviert haben, weil wir uns selbst tatsächlich über unser Tun so krass definieren. Also weil wir halt tatsächlich uns selbst, unsere Identität über die Dinge, die wir tun, so krass definieren, haben wir auch Hobbys haben mittlerweile zu so einer Art Status erhoben. Wer auch was auf sich hält und interessant sein will, der hat halt ein möglichst eindrucksvolles Hobby. Ulrich Reinhardt sagt aber, das braucht's gar nicht. Sondern es geht vor allen Dingen tatsächlich ums Innehalten an sich. Darum, sich selber die Frage zu stellen, was brauche ich denn jetzt? Was tut mir gut und wo sind im Alltag die Inseln, auf denen ich mir selber eine Freude machen kann? Und das muss dann auch gar nicht so wahnsinnig spektakulär sein, sondern das wandelt sich nicht nur im Laufe des individuellen Lebens, sondern auch im Laufe der Zeitgeschichte. Also Reinhardt zum Beispiel erzählt, dass in den 50ern, als TV ja noch so gar nicht das Ding war in den deutschen Haushalten, das liebste Hobby, die am meist genannteste Freizeitaktivität, der Menschen gerne nachgegangen sind, war das aus dem Fenster schauen. Banaler geht's eigentlich, glaube ich, gar nicht. Und das trägt auch so ein bisschen dem Rechnung, dass Hobbys ja tatsächlich am Ende auch was mit Ressourcen und Privilegien zu tun haben. Eltern kleiner Kinder oder pflegende Angehörige oder prekär beschäftigte Menschen mit mehreren Jobs, die haben gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was sie mit ihrer Freizeit anfangen, weil sie im Zweifelsfall gar keine Freizeit haben. Das heißt, an der Stelle kannst du gar nicht das dedizierte Hobby haben, wenn du 24/7 eingespannt bist, weil du ja erstmal den Raum brauchst, um zu wissen, was du mit diesem Raum anfangen kannst. Menschen mit wenig Geld bzw. mit Armutshintergrund können sich beispielsweise ja auch das Material für kreative Hobbys oder die Beiträge für Vereine oft gar nicht leisten. Das heißt, auch da ist ja dann die Auswahl der Dinge, die du mit deiner Freizeit anstellen kannst, leider natürlicherweise echt eingeschränkt. Das heißt, es darf halt an der Stelle gesellschaftlich auch wirklich nicht zum Nachteil werden, wenn du auf die Frage, was ist denn eigentlich dein Hobby, keine dezidierte Antwort hast. Ein Gedanke zum Schluss. Selbst bei optimalen Voraussetzungen nicht das eine Hobby zu haben oder Hobbys regelmäßig zu wechseln, sagt am Ende nichts über mangelnde Ausdauer oder mangelndes Durchhaltevermögen aus. Das ist nämlich zum Beispiel etwas, womit ich mich sehr, sehr lange rumgeschlagen habe, worunter ich auch sehr, sehr lange gelitten habe, dass ich halt einfach von Natur aus sehr, sehr vielseitig interessiert bin. Und man hat mir mein Leben lang vorgeworfen, dass ich mich ja tatsächlich wirklich nicht so wahnsinnig ausdauernd mit Dingen beschäftige. Man hat mir sehr, sehr lange vorgeworfen, dass ich so sprunghaft sei. Und ich habe das tatsächlich sehr, sehr lange auch eben als persönliche Schwäche wahrgenommen. Aber am Ende des Tages sagt das überhaupt nichts über dein Durchhaltevermögen oder deine Ausdauer aus, wenn du dich immer mal wieder für neue Dinge interessierst, beziehungsweise wenn du Hobbys regelmäßig wechselst oder einfach wieder fallen lässt. Also zum einen sagte der Freizeitforscher Reinhard halt eben im Spiegel-Podcast, dass Menschen sich vor allen Dingen erstmal selbst kennen bzw. kennenlernen müssen, um überhaupt ein Hobby finden zu können. Und ich fand das halt relativ schlüssig, weil gerade im Zeitalter der Reizüberflutung ist es wahrscheinlich einfach auch eine Herausforderung, sich selbst so gut hören und so gut spüren zu können, dass ich erstmal überhaupt weiß, was brauche und was will ich denn, während ich ja gleichzeitig vom Meer der Möglichkeiten über Social Media völlig überschwemmt werde. Mir geht das jedenfalls so. Und außerdem sollen Hobbys bzw. Freizeitaktivitäten ja auch die Frage nach dem, was brauche ich, beantworten. Und daran sind ja auch immer Bedürfnisse geknüpft. Und Bedürfnisse verändern sich. Je nach Situation treten andere Bedürfnisse auch zutage. Das heißt, es ist ja auch völlig normal, wenn wir unterschiedlichen Freizeitaktivitäten nachgehen, weil wir ja auch teilweise völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben in unterschiedlichen Situationen. Nicht zuletzt entwickeln wir uns ja auch weiter. Wir verändern uns ja auch im Laufe unseres Lebens. Und dass sich dann unsere Vorlieben und Interessen und damit auch unsere Hobbys im Laufe des Lebens verändern, ist dementsprechend also ein total natürlicher Prozess. Am Ende geht es halt immer nur darum, uns selbst die Erlaubnis zu geben, Dinge nur für uns zu tun. Aus reinem Spaß an der Freude. Egal, ob sie uns fitter, klüger, reicher, interessanter machen oder eben halt auch nicht. Und wenn dir so gar nichts einfällt, auch keine Panik. Manchmal ist Langeweile der fruchtbarste Boden, auf den eine Idee überhaupt fallen kann. Hey, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für meinen Podcast. Wenn du mir gerne Feedback dalassen möchtest, zum Thema mitdiskutieren oder eine Frage stellen möchtest, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail oder finde mich bei Instagram. Du findest beide Links in den Shownotes und ich freue mich tatsächlich von dir zu hören. Außerdem kannst du diesen Podcast bei Steady unterstützen. Für nur 3 Euro im Monat bekommst du nicht nur zweimal im Monat eine Podcast-Folge, sondern du bekommst auch noch 2 weitere Blogartikel, Zugang zu exklusiven Paywall-Content und die Möglichkeit, zuerst von allen Neuigkeiten zu hören. Auch diesen Link findest du in den Shownotes und ich garantiere dir, ich werde dir für ewig dankbar sein. Hab einen wunderbaren Tag! Wir hören uns.